Lögen, Inlergen und Tröstelbär. Sofern Sie nicht in Ostfriesland leben, werden Sie wahrscheinlich jetzt verständnislos mit den Schultern zucken. Dies ist nämlich der Titel des folgenden Beitrags von Andreas Wojak. Er befasst sich in der kommenden Stunde mit einem Thema, das in der öffentlichen Diskussion weitgehend ausgeklammert wird. Und dabei geht es mit hundertprozentiger Sicherheit uns alle an, früher oder später. Das Sterben und der Tod. Wie sich die zahlreichen überlieferten Trauerbräuche in Ostfriesland zwischen gestern und heute entwickelt haben, darüber haben sich eine Reihe von jüngeren und älteren Menschen aus der Region mit Andreas Wojak unterhalten. Eine, wie ich meine, gar nicht mal so selbstverständliche Angelegenheit. Und hier ist nun das Ergebnis dieser Gespräche.
Ist ein einschneidendes Familienereignis und ich erinnere mich, als ich vor geraumer Zeit in Aurich eine Cousine getroffen habe und wir beide bedauerten, dass wir uns so selten nur noch sehen würden, dass sie spontan zu mir sagte, du, es müsste mal wieder jemand heiraten oder sterben.
Eine Beerdigung auf dem Lande und speziell in Ostfriesland, das ist nicht nur die Abwicklung eines Trauerfalls, eine Zeremonie zur Bewältigung von Tod und Trauer, sondern das ist auch immer ein mehr oder weniger bedeutsames gesellschaftliches Ereignis, das die Menschen zusammenbringt, einander näher bringt. Das war früher so und das ist größtenteils auch heute noch so, vor allem in den Dörfern Ostfrieslands, wie zum Beispiel in Middels, einem alten Bauerndorf auf der Geest, auf halber Strecke zwischen Aurich und Wittmund gelegen. Die Eheleute Lieselotte und Harm Gerdes können das bestätigen.
Und dann in Lehren, da wäre ein Mal gesellschaftlich, wenn es Arbiner, ne?
Ja, vor allem.
Und schauten mit Familie, ja. Ist er doch so, der sechs Jahre selten. Und gerade Besuchsgelegenheiten, der kennt immer auch Bienen.
Dann kommt ganz Familie mal Bienen, ja. Nicht? Das, ich muss sagen, ich bin ja 45 hier hinkommen. Ich habe meinen Mann, die ganze Familie, kennenlernt, wenn Beerdigungen wären. Dann wären es Arbiner, ne?
Und wo ist das Verdacht?
Ja, ist noch genauso.
Das ist noch zöglich.
Ja, ist eigentlich noch genauso.
Ja, kann man mal sehen. Und anders wurde ihr Bord in Männer übt. Also zum Beispiel Pferde und Cousins, da wurde weitläufig ganz örtlich. Die wurden verdaucht. Anlässlich wurden in Männer übt, aber da Begräbnis, da wurde es ja.
Hier war nicht nur die Rede von der Beerdigung, sondern auch vom Innenlergen, dem Einsargen, das in Ostfriesland vielerorts auch heute noch einen festen Bestandteil der Trauerfeierlichkeiten bildet. Doch dazu später mehr. Beerdigungen sind in Ostfriesland also häufig Anlässe, sich mal wieder zu treffen und zusammenzukommen. Im Allgemeinen ist es hier, wie in anderen ländlichen Gegenden auch, mit dem nachbarschaftlichen Zusammenhalt nicht mehr so weit her wie in früheren Zeiten. Der hauptsächliche Grund für funktionierende und lebendige Nachbarschaft, nämlich im täglichen Existenzkampf aufeinander angewiesen zu sein, etwa bei der Einbringung der Ernte und bei dem Schutz vor Hochwasser und Überschwemmungen, dieser Grund ist weitgehend entfallen. Jeder ist, so scheint es, vom anderen unabhängig. Dieser Verlust von Nachbarschaft und damit auch von menschlicher Nähe wird teilweise durch das Abfeiern von Hochzeiten, Schützen und Maifesten ausgeglichen. Bei einem Anlass allerdings ist die Nachbarschaft immer noch überaus lebendig, eben bei Beerdigungen. Wie lebendig, das hat Regina Burkhoff erlebt, eine Kunsthandwerkerin, die aus Bremen stammt und mit ihrer Familie in Wiesmoor lebt.
Ich lebe etwa seit 10 Jahren hier in Ostfriesland und habe in unmittelbarer Nachbarschaft mehrere Todesfälle miterlebt. Und ich bin da also einbezogen worden in die Bräuche, die hier so stattfinden. Da war in wirklich unmittelbarer Nachbarschaft der Sohn einer Familie gestorben. Und die beiden Häuser rechts und links dieses Sterbehauses oder wie sagt man, dieses Trauerhauses, die Familien, die müssen jetzt sämtlichen Nachbarn Bescheid geben, dass ein Todesfall da stattgefunden hat. Und die kamen dann zu mir und sagten mir, dass ich also dafür zuständig bin, den Tee zu machen und nachher bei der großen Beerdigungsfeier auch den Tee auszuschenken und eben halt jeden Nachmittag verfügbar sein dafür, für diese Aufgabe.
Was hat es jetzt eigentlich für Sie bedeutet, als Sie dann beim Tee machen mit zupacken mussten, jetzt als Zugezogene? Sie hatten noch gar nicht so diesen unmittelbaren Kontakt zu diesen Nachbarn.
Ja, das war schon sehr schwierig, weil ich ja halt aus einer Stadt komme, wo der Tod möglichst schnell versteckt wird und im Krematorium ist eine kleine Urne dafür und da ist eigentlich überhaupt nicht so ein Aufhebens wird da überhaupt nicht von gemacht. Mir ist auch nie der Tod in der Stadt so bewusst geworden wie hier. Und hier ist das also wirklich ein Ereignis, was alle Nachbarn letztendlich zusammenführt. Und zu Anfang habe ich halt versucht zu sehen, wie läuft der Mechanismus ab. Wann geht man raus? Wie schenkt man den Tee ein oder so? Also ich habe schon abgeguckt bei den älteren Frauen und die ja damit ganz gut umgehen konnten, weil sie das schon irgendwie von Kindheit an kennen. Und ja, dann habe ich mich da so eingefügt und es hat auch ganz gut geklappt. Und dann haben mich also die Leute wirklich auch mit einbezogen in diesen Ablauf. Zu Anfang stand ich eigentlich mehr ein bisschen rum und hatte so die Aufgabe, Teller abtrocknen oder Tassen abtrocknen oder sowas. Und irgendwie haben sie gemerkt, ich mach da mit. Und dann war ich plötzlich auch mit der Teekanne draußen in der großen Gesellschaft. Und ja, ab da lief das reibungslos, so als wäre nichts gewesen. Und sie haben mich alle sofort angesprochen und so. Das war ganz gut. Und auch die Familie, wo der Sohn gestorben war, die haben also ein gutes Verhältnis zu mir irgendwie aufgenommen. Seitdem.
Die Bereitung der Teetafel für die Trauergäste, so wie Regina Burkhoff es erlebt hat, ist heutzutage ein wesentlicher Bestandteil der Nachbarschaftshilfe bei Beerdigungen. Hinzu kommt meistens noch die Aufgabe, den Sarg zu tragen, das sogenannte Dragen. Was die Nachbarn früher alles zu tun hatten, bis in die 50er und 60er Jahre hinein, das schildert nun die 66-jährige Liselotte Gerdes, die übrigens aus Pommern stammt. Plattdeutsch hat sie erst in Ostfriesland gelernt.
Wenn ein Angehöriger sterben will, meistens werden sie ja früher, dass sie in Hus sterben denn. Und dann wurden sofort erst die Nasnabers bestellt. Die wurden Bescheid gesagt, dass ein Trugern wir und die kämen dann auch sofort her, um die Tod zurechtzumachen, zu verkleiden, heißt das. Die wurden wuschen und sauber antrucken und rasiert und glatt hinlegt dann auf Strafbett, damit sie dann, wenn die Leichenstarre intrennen, dass sie dann auch wirklich fix und fertig werden. Und diese Nasnabers, die werden auch dazu verpflichtet, die ganze andere Formalitäten mit zu übernehmen, die Lü inladen und Bescheid sagen, die Verwandtschaft überall, da wir wurden indelt, dass sie rundgehen müssen und nögen müssen, tut inlegen. Und das inlegen, das wir dann meist am anderen Tag. Und das wurde dann richtig feierlich begonnen, dass die ganze Nabes, die Familie, die Nasangehörigen, selten beieinander zu Tee trinken und gäbe ein Stück Coke dabei. Und dann wurde bellt und dann gingen sie all so die Riechen in das Strafzimmer um die Tod, um Tau und konnten sie dann nochmal ankicken und nehmen Abschied von ihm. Und achteran wurde dann nochmal ein Butterbrot essen und auch einen Schnaps trunken. Weil dann die meisten Familien auch ja weit untereinander waren, die mussten dann auch noch in ein Haus hin, damit sie dann auch versorgt werden.
Zunächst war es also vor allem das Zurechtmachen der Leiche, das Waschen und Verkleiden, was die nächsten Nachbarn zu besorgen hatten. Des Weiteren mussten sie den Tod in der Gemeinde bekannt geben. Ahnsägen, wurde dazu gesagt. Und außerdem hatten sie die Einladung für das Einsagen zu überbringen. Nögen führt Inlehren. Der Sarg wurde vom Zimmermann gefertigt, der für diese Anlässe immer eine gewisse Menge Holz auf Vorrat hielt, das sogenannte Notholz oder auch Dotholz. Kam es einmal vor, dass etwa eine Holzplanke ohne Fremdeinwirkung umkippte, so glaubte man darin die Ankündigung eines bevorstehenden Todesfalls sehen zu können. Von einem anderen Vorzeichen dieser Art weiß der 76-jährige Bestattungsunternehmer Johann Harms aus Hage zu berichten.
Wir sehen immer morgens, wenn wir das morgens sehen, stürmen wir, dann kommen wir noch drei. Und hat sich normalerweise auch bewahrheit, aber glaube ich natürlich nicht an, dass das so ist.
Auch der 73-jährige Johannes Bußmann aus Esens hat in seiner langjährigen Amtszeit solche Dinge mitbekommen.
Ich weiß ja von Esens, da gäbe es so einen Schnack, also dass die Leute immer so in die Straßen, so im Zickzackkurs nacheinander wegstürmen. Das kann man dann manchmal auch wohl feststellen, dass das so was, das wäre mir Zufall. Ich bin nicht verstanden, wie ich das meine, ja.
Man wird sagen, sei erst bist du oder den Tag, für so weit.
Ja. Ich weiß, dass du direkt irgendwas wirst, wo man tagen reden muss, kann ich nicht sagen. Ich bin doch immer ziemlich tolerant, also gerade auch wenn so ein Torfall in Familie ist, dann will man natürlich auch mit Äußerungen nicht für den Kopf stöten.
Gibt das ja für da auch noch so, was?
Ja, wir sind ja immer moderner geworden, aber Glauf gibt ja voll, das kann man ja mit den Stern Glauf und Bad Aal gibt und Horoskop. Das wäre früher vielleicht gar nicht mal so schlimm, als nur wie uns moderne Menschen, wo die mit dem Van Gogh nichts mehr wetten willen, nur stellt sich der Aberglauf, dass du flinker wie ihn.
Zurück zum Beerdigungsablauf in früheren Zeiten. Lieselotte Gerdes sprach vorhin vom Innenlergen. Wie ging es nun danach weiter?
Die Nachbarschaftshilfe, die wir dann an einem Dach mussten die kommen, zu Hus reinmachen und zu Dörr stillfegen und jedenfalls alles blitzblank sauber machen, das ganze Hus, damit dann auch alles vorbereitet wird für die Beerdigungsdach. Und direkt am Beerdigungsdach, Mörns, kämen die Norbes dann auch all wer beieinander, damit dann die Leiche wer ob Dörr still käme. Und da wird dann aber die Sarg levert hat, den Uckal wieder, damit das Uckal ordentlich wäre und wäre sogar manchmal, wenn die Zimmer tüchtig lüt wären, dass sie mit dem dort Fenster muss, mit die ganze Sarg und dann von Buten wäre ob Dörrstell hin, das wäre vor uns ganz gewaltig an Tieren, ne? Und dann wurde die Sarg ob Dörrstell aufgestellt und nochmal wäre fein nachhaken, dass auch gut aussehe mit Blumen und so wieder, dass fein zurecht wäre. Und dann gehört, bevor die Pastoren kämen, dann wären die ganze Trauergäste all da und die dann noch Interesse dran haben, die können sich die Verstorbenen nochmal anschauen.
Also, die Familie, die seht also rechts und links von Sarg, ne? Kicken sich die da nochmal an. Aber wenn Pastoren wären und Mäste mit Kindern, die stunden für die Ehen, für die Kopf Ehen. Da stunden Pastoren und dann auch die Singes, die Kinder zu singen. Denn die Pastoren sind oft danken und danach müssen wir singen und dann kommt Sachen aber auch. Ich kann das nie in meinem Leben mehr vergessen, also macht ich wohl nicht mit uns so ein, als Kinder wieder so ein Malen, geruchte Biene. Und wenn sie den Aalsing haben, ne, dann kommt Sachen dicht. Oder kommt so Grubsche da rot auf Ackerwagen und dann geht nach Kaken. Für auf Wagen, da haben sie die große Sitzbank. Da fahren dann eigentlich noch zwei vorne noch mit.
Da wäre mit Perlwagen.
Mit Perlwagen. Und dann die Angehörigen, die legen das in Nächsten, direkt achter sah. Und da kämen all die Norbes, Verwandten und so wieder. Wird noch Karkow hin.
Eine recht aufwendige Angelegenheit, die mitunter viel Zeit in Anspruch nahm, war früher das Nögen, also das Überbringen der Einladungen für die Trauerfeier. Norgelortene Fründen lauten jo Nögen. Mit diesen Worten begann zumeist der Einladungsspruch. Der 71-jährige Harm Gerdes kann sich noch gut an das Nögen erinnern.
Die Norbes, die sind mit der Begräbnis mit Bienen, mit den Lübinern, mit Angehörigen. Und dann wollen die Norms all abschreiben. Und dann wurde es indeed. Wo du hin? Ja, ich kann da und dort mal hin, du gehst da hin. Und dann war neucht auch zur Beerdigung. Wie die Leute. Man ging rein, man habe schwarz antrunken.
Dann wussten die ja, meistens alle Bescheid.
Dann wussten die meisten wussten ja Bescheid.
Wurde dann extra neucht zur Inlehrung und zur Beerdigung?
Ja, extra zweimal. Und bei Frohli mussten die Frohli los und bei Mannli mussten die Mannli los. Ja.
Aber früher, da wäre mit ihnen die Touren zu neugen. Also ich bin ja weit nicht wo mit auch, aber Gott sei Dank, denn deswegen haben wir ein Auto nicht. Aber es geht mit Vorrat. Und ganz früh zu Fahrt.
Haben Sie da noch mitgemacht?
Mit Vorrat, ja.
Und wo sind Sie denn hervor, von hier, von Mittels vorhin?
Ja, Plagenburg, ja, ich bin an Achter Auge hervor, Wahl, je nachdem wurde Verwandtschaft, Lehof.
Da wären ja gewaltige Touren.
Gewaltige Touren. Da werden wollten da rüber weg.
Während Ansärgen und Neugen in den letzten Jahren weitgehend durch Zeitungsanzeigen und Trauerkarten ersetzt wurden, ist der Brauch des Innlergens noch sehr lebendig. Beim Innlergen handelt es sich um eine Zusammenkunft der nächsten Verwandten und Nachbarn am Tag nach Eintritt des Todes. Nun wird allerdings heutzutage nicht mehr, wie noch vor einigen Jahren allgemein üblich, die Leiche im Rahmen des Innlergens in den Sarg gelegt. Das ist meistens schon zuvor vom Bestattungsunternehmer bewerkstelligt worden, der den Verstorbenen abholt, einkleidet und dann in die örtliche Leichenhalle bringt oder auch zurück in das Trauerhaus, wo der Tote aufgebahrt wird, das heißt im offenen Sarg liegt. Ursprünglich war es so, dass der nächste Nachbar oder der Lehrer dem Innlergen mit einigen Worten und einem Gebet einen feierlichen Rahmen gab. In manchen Gegenden übernahmen auch die Pastoren gelegentlich diese Aufgabe. Zweifellos eine zusätzliche Belastung, die über das Ritual bei der eigentlichen Bestattung hinausging. Vor einigen Jahren gab es mancherorts im Zusammenhang mit dem Innlergen einige Schwierigkeiten, wie Siebelt Fürst aus Aurich zu berichten weiß. Siebelt Fürst hat einige Jahre lang seinem Schwiegervater, einem inzwischen verstorbenen Bestattungsunternehmer, in dessen Betrieb mitgeholfen.
Dass mehr und mehr in der einzelnen Kirchengemeinden diese Liegenhallen baut wurden. Da ist man dort übergegangen und hat keine Aufbahrung mehr in Hus gemacht. Und von dem Dach an haben die Bestohlen sich zurückgetrunken und haben gesagt, oft dann in Hus machen wir nicht mehr. Dann gibt es aber die Schwierigkeit, wie alle die Familien, die wollen einfach nicht von der Tradition auf. So ist das den Formen passiert, dass die Bestattungsunternehmen denn mehr oder weniger auch gezwungen werden, in Form von, was die New York Formen denn all mitmacht haben, hört haben, sich aufgehängt haben, da in etwa auch ein paar Wochen zu sagen, als die Bestattung auch machen, die zwar nicht genau detailliert in dem Sinne, aber wo mit Sicherheit ein Vater unser denn wird, wo irgendwie bekannt Litzung, was MA können, und dann wird er auch gut, denn wenn die Lü auch einstweilig zur Frage stellt.
Nicht überall herrschte und herrscht Zufriedenheit über die Rolle der Bestattungsunternehmer beim Innlergen. Besonders dann nicht, wenn sie selber Andachten halten und Gebete sprechen. Mancherorts sind deshalb auch heute wieder die Pastoren an der Feier beteiligt. Erfahrungen mit dem Innlergen hat auch Volker Schwenke, Pastor in Ochtersum, einem Dorf unweit von Esens. Lange Jahre war Schwenke in Strakholt tätig, einem Bauerndorf im Landkreis Aurich.
Ich habe es in Strakholt viele Jahre zu Hause gemacht, weil dort keine Leichenhalle war. Und habe die Erfahrung gemacht, dass die Angehörigen diese Andacht sehr schätzten, weil sie ja meistens an dem Todestag selber war, wo alle Betroffenen noch sehr aufgeregt waren und durcheinander waren und mit ihren Gefühlen nicht zurechtkamen. Und so war diese Andacht am Sarg eine Gelegenheit, mit Hilfe des Pastoren, der sozusagen das Heft in der Hand hielt und eine Form vorgab, eben dort zu stehen und seine Gefühle zu ordnen, nicht nur stumm zu sein und zu gucken, sondern ich habe versucht, eben auch die Gefühle, die die Familie hatte, in Worte zu fassen und durch Psalmgebet das etwas auch in die Richtung auf Gott zu lenken. Und wir sagten doch viele Leute, dass ihnen manchmal diese Andacht beim Einsagen viel näher gewesen sei als die Trauerfeier ein paar Tage später in der Kirche.
Auch in Ochtersum, wo das Innenlergen in einer Leichenhalle stattfindet, ist Pastor Schwenke mit dabei, um dieser ersten Begegnung der Familie mit ihrem Toten eine gewisse Form und einen Halt zu geben, wie er sagt. Nachbarschaftliche Hilfeleistungen bei einem Todesfall sind nicht überall in Ostfriesland üblich. So gibt es in manchen Gegenden, vorzugsweise in Marschdörfern, immer noch den Dodenbitter, auch Liegenbitter genannt, der all die Aufgaben übernimmt, die andernorts den Nachbarn oder den Bestattungsunternehmen zufallen. Dass die Nachbarschaftshilfe in Geestdörfern allgemein weiter verbreitet ist als in der Marsch, dürfte mit der unterschiedlichen wirtschaftlichen Struktur von Marsch und Geest zusammenhängen. Die nicht besonders wohlhabenden Geestbewohner sind von alters her viel stärker aufeinander angewiesen als die reichen Marschbauern. In Jemgum, einer größeren Ortschaft westlich der Ems, also im Reiderland, ist der 74-jährige frühere Ziegeleiarbeiter Gretus Maas seit vielen Jahren Dodenbitter. Eine unentbehrliche Helferin ist ihm bei seiner Tätigkeit seine Ehefrau Margarete. Zwischen 15 und 20 Todesfälle im Jahr müssen sie, ja man kann sagen, versorgen. Margarete Maas.
Ja, wenn nur einen Jem sterben wird, ist das morgens, ist das mittags, ist das nachts. Dann muss wir sofort hin. Ja. Ob wir mit Eten bühnen und ob wir alles was da und dann muss wir alle staunen und liegen da und kommen hin. Dann gehen wir noch der Lü hin und hören uns das an und dann muss ich die Leiche waschen, antreten und auf Bett hinlegen und dann abends ist Einsagung. Und dann mache ich das auch so wie klar und kommt in den Sarg, wird ausgeschmückt mit Blumen und alles mache ich dann alles fix und fertig mache ich das und dann bleibt er der Dagen stehen, drei Tage, bleibt er dann bei mir und dann ist Beerdigung und dann vor ich von dem Haus, auch vor ich dann in Leichenhalle steht, noch Kark gebracht. Und da ist der Gottesdienst dann, der Aufdanken von Pastor, und dann kommt die Gefolge, halt der Dürb, und dann noch Karkoffien. Und dann hat Pastor Petersen, mag das dann ja wieder, und wenn das dann down ist, der Beerdigung down ist, dann wieder halt noch Dörfer Gemeinschaftshaus hin, zu der Teetafel, der mag wie auch, und auf in der Gemeindehaus hier bei Kark. Ja, so wasst.
Trotz langjähriger Tätigkeit, manche Todesfälle sind auch für den Dodenbidder und seine Frau eine überaus traurige Angelegenheit. Gretus Maas.
Mir nach Maulen ist das ganz schlimm. Also wenn die junge Beerdigung, so als wenn ein Unfall wäre, das fliegt ja mit dem Jungen, und so, das ist eigentlich auch. Und das wirkt uns beind oft, das ist furchtbar. Ja. Und dann, Herr Jan Pommel hat Kinder, also von 4 bis 8 Jahren, das ist auch so furchtbar. Da darf man auch so sehen, weil man sonst Kinder hat. Ne? Und Enkelkinder und der Herr. Aber das ist das Schlimmste. Aber umsonst muss ich dann sagen, ich sag dann auch, weil wenn sie dann heil ja noch vertankt und ja sind und ja dann sehr legen, dann sag ich auch, weil, ach ja, wie war nah miteinander gehen, 100 Jahre. Nein, so ist das. Aber, ach, das liegt sogar hier, ne, Kind. Wie weit, wie. Nur, das ist auch schön, wenn Mann und Frau das miteinander tun.
Vorhin wurde gesagt, dass das Innenlehren heutzutage eigentlich gar kein richtiges Innenlehren mehr sei, jedenfalls nicht im Wortsinne. Für Jemgum und einige andere Ortschaften gilt diese Feststellung jedoch nicht. Hier wird das Innenlehren noch in der althergebrachten Art und Weise begangen. Wenn Gretus und Margarete Maas eines Tages einmal ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen können, dann wird es in Jemgum vermutlich keinen Dodenbedder mehr geben. Nachwuchs ist nicht in Sicht. Und das bedeutet, auch in diesem Ort werden über kurz oder lang Bestattungsunternehmer zum Zuge kommen. Vielleicht stünde es um die Lage der Dodenbedder besser, wenn sich damit eine handfeste berufliche Existenz begründen ließe. Doch davon kann keine Rede sein. Die Eheleute Maas erhalten für ihre Tätigkeit nicht viel mehr als eine Unkostenerstattung. Dodenbedder, das ist weniger ein Beruf als ein verantwortungsvolles und aufopferndes Ehrenamt. Die professionellen Bestatter, die Bestattungsunternehmer, haben keine Nachwuchssorgen. Zu denjenigen, die noch nicht allzu lange in diesem Metier heimisch sind, gehört der 24-jährige Uwe Heuermann aus Hagen. Seit 2 Jahren ist der gelernte Elektriker im Bestattungsunternehmen seines Großvaters tätig. Wie ist er dazu gekommen? Nur aus familiären Gründen?
Ja, bei mir ist halt kaum noch Bundeswehr, weil der anders keine Arbeit wäre. Ich hab einen Beruf lehrt und da kommt das hier, dass ich hier anfangen kann. Und erst wird das Säcke ziemlich unwärmst Arbeit. Man muss sich da ein bisschen noch geben. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn man da mit ein bisschen Freiheit bi ist, was nun immer Kabel werden soll, aber doch irgendwie mit ein bisschen Gefühl, aber richtig gefüllte bi ist, dann kann das auch irgendwann Spaß machen. Vor allen Dingen hängen aber die Angehörigen denn, wenn die zufrieden sind. Denn dann weiß man doch, dass man Arbeit im Down hat, was leer noch ist, für die Angehörigen im Grunde.
Wo ist er denn, wenn sie nur mit anderen jungen Leuten zusammen sind? Sie verteilen davon von Höharbeit. Ist das ein Thema, auf sie nicht, das ist ein Arbeit, das anderen auch?
Die sind nicht gierig. Das ist normal. Die Frauen, wo magst du das, was ist so? Und die kennen auch ein Bild von verteilen, so und so, was das mag. Und die Frauen, sie ist das immer noch so. Und die verteilen, die das hellen Nöchten, sehr, wo das ist. Und dann ist auch down. Denn wissen sie, so ist das und ist meist was verteilt, was aufgetreiben.
Was willen die wissen?
Ja, die willen wissen, denn, was eben da abend aufgestellt wird mit Doden, ja? Wo das all aufläuft, die ganze Sack. Und eben auch, wo man da persönlich mit umgang.
Die Kosten für eine Beerdigung fallen je nach Aufwand und Anspruch der Trauerfamilie sehr unterschiedlich aus. Nach Schätzung von Johann Harms betragen sie durchschnittlich zwischen 3.500 und 4.000 D-Mark. Meistens würde davon 3.000 Mark die Krankenkasse übernehmen, so der Bestattungsunternehmer. Im Einzelnen richten sich die Zuschüsse der Kassen nach den Einkommensverhältnissen der Verstorbenen. Arm oder reich im Leben, dieser Unterschied bleibt bis in den Tod und sogar darüber hinaus bestehen. Die mitunter geäußerte Meinung, mit Beerdigungen ließen sich gute Geschäfte machen, weil vor dem Hintergrund eines Todesfalles kaum jemand auf ein paar Mark oder treffender auf ein paar hundert Mark achte. Diese Meinung weist Johann Harms zurück.
Nö, wir haben feste Preise, ne, und auch weiter, na. Was wir dann verdienen, das ist klar, aber man muss auch betrachten, was das für eine Arbeit ist und Aufwand, dabei ist, wenn man Doktor recken leid, dann kriegen wir natürlich, ja, was soll ich sagen? Kein Teil noch nicht mal, was der Doktor verdient hat. Und wenn wir uns Stundenlohn ausrechnen, dann haben wir noch nicht mal einen Stundenlohn, den mögen wir nicht.
Seitdem die Krankenkassen die Beerdigungskosten in vielen Fällen ganz oder doch teilweise übernommen haben und sich die allgemeine Einkommenssituation erheblich verbessert hat, seit dieser Zeit ist eine Einrichtung im Zusammenhang mit Beerdigungen fast funktionslos geworden, die Sterbekasse. Bei der Sterbekasse handelt es sich um eine Versicherung in kleinem Rahmen. Die Mitglieder, zumeist die Bewohner einer Ortschaft oder einer Kirchengemeinde, zahlen bei einem Todesfall eine bestimmte Summe in die Kasse ein, das sogenannte Sterbegeld, das für die Trauerfamilie bestimmt ist. Auch gegenwärtig gibt es noch solche Sterbekassen. Jedoch haben Zahlungsbeträge mit den allgemeinen Kostensteigerungen nicht Schritt gehalten, sodass sich heutzutage mit dem Sterbegeld meistens noch nicht einmal ein einfacher Sarg bezahlen ließe. Die Einrichtung von Sterbekassen ist übrigens noch gar nicht so alt. Es gibt sie seit etwa der Jahrhundertwende. Wie nun sah es in der Zeit davor aus? Waren Beerdigungen nicht auch schon früher immer eine kostspielige Angelegenheit? Dazu Uda von der Name, eine Volkskundestudentin.
Das wäre sie gewesen, wenn man das nicht anders geregelt hätte. Und zwar spielte eine wesentliche Rolle die Naturalienspenden. Also man beteiligte sich an den Unkosten des Trauerhauses, indem man Naturalien zur Verfügung stellte. So etwa bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges war es auch üblich, dass Nachbarn Butterspenden ins Trauerhaus brachten. Also aus einem Geestdorf wurde berichtet, dass die Nachbarn bis 1914 ein Giftbotte, das ist also ein Pfund Butter, spendeten. Gelegentlich kam es in reichen Dörfern auch vor, dass also 50 Pfund Butter gespendet wurden und über diese abgelieferten Mengen wurden auch genau Buch geführt. Man bedankte sich bei den Bringern, bei den Erwachsenen mit einem Glas Branntwein und die Kinder bekamen ein Gläschen Tröstelbier zu trinken. Die überschüssige Butter übrigens, die man nicht brauchte, konnte man auch beim Kaufmann dann in Zahlung geben. Es war aber nicht üblich, dass man sich mit Geldspenden beteiligte.
Uda von der Name, die aus Aurich stammt und jetzt in Göttingen lebt, hat sich im Rahmen ihres Volkskundestudiums intensiv mit ostfriesischen Beerdigungsbräuchen beschäftigt. Das vorhin erwähnte Tröstelbier, das man mit Trostbier übersetzen müsste, wurde bei Beerdigungen nicht nur den Erwachsenen verabreicht, sondern wie gehört auch den Kindern. Dieser Brauch ist aber lange ausgestorben. Bei ihren Erkundungen in Ostfriesland ist Uda von der Name auch auf das Rezept gestoßen, nachdem Tröstelbier zubereitet wurde.
Das war für mich ja ganz interessant, weil ich mir so richtig darunter nie was vorstellen konnte. Braunbier wurde gekocht, abgeschäumt und mit Mehl sämig gemacht. Dann fügte man Zucker oder Sirup hinzu und brockte Studenschnitten oder Zwieback ein. Das Tröstelbier wurde in Zinntassen gereicht, in Tinnenkopkes. Die wurden übrigens auch von der Kirche ausgeliehen. Und mit runden Löffeln gegessen. Man konnte auch ein Stück Butter reintun.
Die Verabreichung von Tröstelbier war so selbstverständlich und so verbreitet, dass mancherorts der Ausdruck gleichbedeutend mit Beerdigung war. Tröstelbier enthielt also keinen Alkohol. Dass nun allerdings auf Beerdigungen in Ostfriesland gar kein Alkohol getrunken würde, kann man auch nicht unbedingt behaupten. Der Schnaps gehört dazu, auch wenn er nur selten im Übermaß konsumiert wird. Infolge der Motorisierung der Trauergäste sind heutzutage deutliche Grenzen gesetzt. Aber immer noch ist es in manchen Gegenden üblich, dass die Nachbarn, die den Sarg tragen, die Dragas, eine Flasche Schnaps erhalten. In anderen Orten gab man bis vor gar nicht langer Zeit den Dragas statt Schnaps etwas Geld, das dann in aller Regel nach der Beerdigung in einem Wirtshaus vertrunken wurde. Bekannt ist aus früheren Zeiten, dass bei der Bestattung von älteren alleinstehenden Personen, deren Tod nicht unbedingt große Betroffenheit und Trauer auslöste, gelegentlich doch dem Alkohol kräftig zugesprochen wurde. Einmal soll sich ein Trauerzug in Schlangenlinien zum Friedhof bewegt haben. Und zu allem Überfluss soll auch noch der Sarg im Trauerhaus vergessen worden sein. Beerdigungen sind natürlich eine ernste Angelegenheit, besonders für die betroffenen Familien. Auf der anderen Seite spielen sich aber auch dabei gelegentlich Szenen ab, über die zumindest Außenstehende schmunzeln können. Fast jeder Pastor kennt entsprechende Anekdoten. So erinnert sich Pastor Johannes Bußmann aus Esens an einen Berufskollegen, den man vergessen hatte, zur Beerdigung zu bestellen. Mit dem Taxi wurde der Geistliche dann aber doch noch rechtzeitig herbeigeschafft. In der Eile versäumte man es, den Herrn Pastor darüber zu unterrichten, um wen es sich bei dem Verstorbenen überhaupt handelte, ob um einen Mann oder eine Frau. Doch der listige Mann wusste sich zu helfen und sprach neutralisierend immer nur von dem Minske Defanus Gornis. Ein etwas eigentümliches Beerdigungserlebnis hat der Ochtersummer Pastor Volker Schwenke gehabt.
Ich habe mal eine Beerdigung machen müssen, ganz zu Anfang meiner Zeit als Pastor. Ich wurde benachrichtigt, es war ein älterer Mann. Und dann haben wir die Trauerfeier festgelegt und bin dann zum Trauergespräch hingegangen und sie haben mir eine ganze Menge erzählt aus seinem Leben. Und ich erinnere mich, nachdem ich die Trauerfeier gehalten hatte und auf dem Friedhof stand, da sah ich so rechts neben mir so ein paar Schritte weiter einen Herrn stehen, der einen Kranz mit einer dunkelroten Schleife hatte. Da dachte ich mir, das ist ja komisch. So, sonst sind doch die Kranzschleifen schwarz-rot-gold oder wenn SPD-Mitglied ist, dann so rosa-rot oder so ein helleres Rot. Und das war eine dunkelrote Schleife. Und dann konnte ich auch sehen, das war also ein Kranz der DKP. Und es stellte sich auch heraus, dass der Bezirksvorsitzende war, der war aus Bremen angereist. Und da bekam ich dann also mit, dass der Verstorbene Jahrzehnte Mitglied der DKP war, auch im Dritten Reich. Aber ich war also furchtbar sauer, weil ich mich hintergangen fühlte, weil er auch aus der Kirche ausgetreten war. Das hat man mir alles nicht gesagt und ich habe also hinterher dann mit der Familie gesprochen und habe gesagt, eigentlich finde ich das unverschämt. Nicht, dass ich die Trauerfeier nicht gemacht hätte, ich hätte sie vielleicht anders gemacht und ich hätte auch seine Einstellung respektiert, aber dass sie mich da so reinlaufen lassen und alle Leute wussten Bescheid und nur ich nicht, das fand ich also schlimm.
Paul Petersen, Pastor in Jemgum, kennt ebenfalls eine kleine Anekdote.
Ja, es ist einem anderen Pastoren passiert, aber das geht jetzt schon weit rum, dass wir also schon in die verschiedensten Gemeinden legendiert, wie man dann so sagt, dass ein Pastor merkt, während er seine Worte am Grab spricht, dass unter ihm der Boden nachgibt und er sich nur mit einem großen Sprung übers Grab weg zur anderen Seite hin vor einem Sturz in das Grab retten kann. Das wäre weiter noch nicht so schlimm gewesen, aber der Betreffende erzählte mir dann, und das ist nun authentisch, er hätte ein paar Tage später einen Besuch gemacht bei einer älteren Frau und da hätte sie gesagt, ja, Herr Pastor, wenn ich mal sterbe, dann möchte ich, dass Sie genau so übers Grab springen wie vorgestern bei der Beerdigung. Das war's doch nett, als wenn dann Engel auf das Grab flog.
Bis vor gar nicht langer Zeit war es selbstverständlich, dass die Verstorbenen bis zur Beerdigung zu Hause aufgebahrt wurden. Seit einigen Jahren ist nun aber auch in Ostfriesland der Trend zu Leichenhallen unverkennbar. Für die Trauerfamilien sind Leichenhallen natürlich bequemer, da nun kein Zimmer mehr als Aufbahrungsort besonders hergerichtet werden muss. Der eigentliche Beweggrund dürfte aber wohl darin liegen, dass auch bei der Landbevölkerung allmählich die Bereitschaft abnimmt, direkt und unmittelbar mit Tod und Toten konfrontiert zu werden. Nicht überall gibt es nun allerdings Leichenhallen und auch dort, wo es sie gibt, werden sie nicht bei jedem Todesfall in Anspruch genommen. Die in Wiesmoor lebende Bremerin Regina Burkhoff erzählt.
Hier scheint das eine so natürliche Sache zu sein, dass der Leichnam zu Hause aufgebahrt wird, dass die nächsten Verwandten noch mit dem Toten irgendwie versuchen, Kontakt zu halten. Und erst war ich eigentlich ziemlich entsetzt, weil ich selber wirklich noch keinen Toten gesehen hatte und habe dann aber irgendwie diese Funktion des Zusammenkommens und bei dem Toten sein irgendwie ja akzeptieren können, weil für die Leute das hier wohl was ganz Natürliches ist.
Die Meinungen darüber, was denn nun besser sei, Aufbahrungen zu Hause oder in der Leichenhalle, gehen auseinander. Der 66-jährige Rehn Cordes aus Ochtersum.
Ja, das kann man nehmen, was man will. Wer was einkannt ist, finde ich das Mühe, das hat nur Blick. Wenn sie finden, wie man 6 Stunden oder 8 Stunden oder 10 Stunden in Ausstanden, wo man hat dann eben in Liegenhall. Man kann es in Liegenhall ja genauso gut besuchen, als dass man in Haus ist. Da ist dann ja frei zur Verfügung, man kriegt den Schlüssel oder Tür, wo man tut jeden Tag und da geht.
Ganz anders wird die Angelegenheit von der 22-jährigen Gisela Behrens aus Wymeer beurteilt. In Wymeer, einer Ortschaft im äußersten Südwesten Ostfrieslands an der holländischen Grenze, werden die Verstorbenen noch überwiegend zu Hause aufgebahrt. Gisela Behrens hat es schon miterlebt.
Natürlich ist eine sture Atmosphäre, wenn dann dort in Hause ist, aber ist ein bisschen persönlicher, wenn die Verwandten dann kommen, weil als Besuche morgen und das ist in mein Haus. Und wenn er nur in Leichenhalle war, dann von der weil als Besuche. Na, flach vielleicht nicht, aber dann kommen der blöd in Hus und trinken Tee und man kann im Gehen auch Schreiben mitnehmen zusammen.
Aus Westerbur, einem Bauerndorf in der Marsch unweit von Esens, stammt die 59-jährige Apothekerin Maria Janssen, die heute in Haxtum bei Aurich lebt. Ihre Eltern sind vor einigen Jahren verstorben. Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater waren eine Zeit lang zu Hause aufgebahrt. Für Maria Janssen eine Möglichkeit, von den Eltern intensiv und bewusst Abschied zu nehmen.
Sie werden ja in Hus stürmen, werden nicht in Krankenhaus west, weil sie auch altersschwach werden und meine Mutter, die ging da ziemlich gau, die hat ziemlich leicht füttern da auch in Hus und ist dann auch in Hus stürmen, aber als sie dann insagt wurden, dass sie die Beerdigungsinstitut dann mit der Sache kämen morgens und wir haben das umklären, das habe ich mit Gemeindeschwester zusammen gemacht, da werden auch mein Süster und ich mit der Bi, also das habe ich alles in Husmarkt gemeinsam. Und dann, als sie insagt wurden, haben sie hier in die Veranda, in Stuf Upboard West noch ein bis zwei Tage, also zwei Nächte. Und das fand ich eigentlich ganz mooi. Dann hat man doch das Gefühl, man konnte sich langsam an die Gedanke gewöhnen, dass sie nun nicht mehr immer hier blieben würden, aber sie legen dann so friedlich ins Sarg und ich muss sagen, dass wir nie leben, als wenn sie glück so mit der Sarg und Hus kommen würden und haben dann also fort in die Leichenhalle legen. Ich meine, wir konnten anschließend auch ja immer, habe ich einen Schlöckel und konnten dort Leichenhalle hängen für die Beerdigung, aber dass sie hier noch in Hus noch ein Dach werden und dann habe ich noch ein Lütchen Andach, bevor die Sarg dann aufholt wurde und das fand ich sehr gut.
Setzt natürlich mehr nicht ein. Ach, da muss ich mir gar nicht vorstellen. Mit einem Doden ohne ein Dach, dann auch noch sozusagen zu schlafen, denn.
Ja, meine Menschen haben dann furchtbare Angst für den Leiche, für den Doden. Aber ich muss sagen, das Gefühl habe ich überhaupt nicht gehabt. Also mir wäre das sehr angenehm, dass ich das immer noch mal, wenn ich sage, hängen kann und noch mal sehen kann, wo friedlich und rein mit so einem Lächeln auf Gesicht sehe. Doden dort legen und das hat mir der Abschied endlich lichter gemacht.
Während die Bereitschaft, die Verstorbenen zu Hause aufzubahren, also allgemein etwas abnimmt, ist es in Ostfriesland häufig noch selbstverständlich, alte und pflegebedürftige Menschen nicht in Krankenhäuser und Altenheime abzuschieben. Die Pastorin Christel Lucht aus Middels.
Bevor jemand gestorben ist, kommt es hier in Ostfriesland, denke ich, mehr als anderswo vor, dass alte Menschen zu Hause sterben dürfen, so krank sie auch sind. Es ist für die Angehörigen beinahe noch eine Ehre, einen alten Menschen bis zum Tode pflegen zu dürfen. Und die tun das in einer sehr liebevollen Art und Weise. Und auch die Ärzte hier auf dem Lande zumindest sind nicht so, dass sie jetzt zum Schluss sagen, also der Sterbende muss unbedingt noch ins Krankenhaus. Sie versuchen also in einer sehr angemessenen Art und Weise dem Ganzen zu begegnen. Da viele Menschen ja noch niemals weg waren, ist es für sie ganz, ganz wichtig, eben zu Hause sterben zu dürfen. Im Krankenhaus würden sie einfach Heimweh bekommen. Und diese vertraute Umgebung, Angehörige, die am Sterbebett sitzen und so etwas, das finde ich faszinierend. Und da wird eben schon vorher sehr viel Trauerarbeit geleistet. Es wird so ein ganz bewusster, allmählicher Abschied genommen, der sowohl dem Sterbenden wie auch den Angehörigen den Tod ja erleichtert, kann man beinahe sagen. Die Angehörigen wissen, sie haben alles getan, was sie tun konnten, und es kommt dann hinterher nicht mehr so die große Trauer, der große Jammer, ach, hätten wir doch und wir hätten doch noch dieses Wort sagen können und wenn er doch nur zu Hause geblieben wäre und so, sondern wir haben alles getan. Mein Leben ist zu Ende, wir haben voneinander Abschied genommen.
Dass die Menschen in Ostfriesland den Tod nicht völlig aus dem alltäglichen Blickfeld verdammen, wird auch daran deutlich, dass Kinder nicht wie andernorts üblich von sterbenden Angehörigen ferngehalten werden. Zumindest dann nicht, wenn es sich um alte Menschen handelt. Was die Eheleute Tjark und Elisabeth Frese aus Münkebo im Landkreis Aurich erzählen, ist gewiss kein Einzelfall.
Das war eine Selbstverständlichkeit, dass die Kinder dabei waren. Ich weiß sogar, dass unsere Kinder bei unseren Eltern, als die dann mit 80 bzw. 85, 90 verstarben, dass die Kinder zuletzt praktisch auch zu Oma ins Bett gingen ich möchte annehmen, auch keinen großen Bruch erlebt haben. Also dass sie den Übergang vom Leben zum Sterben der Großeltern irgendwie ganz normal mit aufgenommen haben, wie man das sagen kann.
Darf ich dazu was sagen? Du sagst, ins Bett gingen. Sie haben nie bei den Großeltern geschlafen. Aber wenn unsere Jüngste nach Hause kam, die kam aus einem Sonntagsschulausflug und die Oma lag sterbend und sie kam herein ins Haus und sah unsere betrübten Gesichter. Zuerst, wo ist Oma? Eben zu Oma ins Bett, da war sie praktisch schon sterbend. Also sie hatten einfach keine Angst davor. Das war so normal, sie hatten sie Jahre erlebt und sie war dann auch eben krank gewesen und dann waren sie auch traurig, aber das gehörte so dazu.
Bei tragischen Todesfällen wurde allerdings auch in früheren Zeiten den Kindern meistens eine längere Konfrontation mit dem Verstorbenen erspart. Dazu die Wittmunderin Luise Schon, die in Westersander im Landkreis Aurich aufgewachsen ist.
Wenn da ein Sturm wäre in Hus, dann wurden die Kinder meist die für ein paar Tage noch die nächsten Angehörigen hingebracht. Das wäre in der Regel Opa und Oma oder auch Nabes, wenn das nicht anders angebracht wäre. Und wenn Inlernen vorbei wäre, dann dürfen die Kinder die Tod auch sein. Sie kriegen dann fucken auch schwer Tüch an und wurden dann mit anhand von Eulen oder Oma und Opa dann in das Zimmer gebracht, wo die Tod dann stehen und dürfen dann die Tod sein.
Für Schulkinder gab es in früheren Zeiten noch einen besonderen Grund, an Beerdigungen teilzunehmen. Sie mussten nämlich während der Beerdigung Trauerlieder singen. Geleitet wurde der Chor vom Dorflehrer. Maria Janssen erinnert sich in diesem Zusammenhang besonders an eine Begebenheit.
Ich kann mich wohl noch besinnen, dass wir einmal in meinen Kindertät mal um Beerdigung singen mussten, dass da ein von dem Kriegerverein West wäre, dass der dann auch da beerdigt wurde und dass dann der Kriegerverein da kam und dann mit so einem Salut, er wird Graf, so schreiten der mit Gewehren. Und das fand ich als Kind nicht so mooi, dass wir mir rein bin unheimlich, dass ich mit Ohren dann am liebsten dicht holen habe. Aber das ging ja nicht. Aber das habe ich noch in Erinnerung.
Geschossen wird nun heutzutage bei Beerdigungen nicht mehr. Aber die Vereine sind immer noch dabei. Vor geraumer Zeit soll sich da einmal Folgendes abgespielt haben, wie Albert Schon aus Wittmund zu berichten weiß.
Ja, wie eine Beerdigung, da herzog die Redner, der nun ein paar Wochen an Sach secht hat, du lässt doch Henriten lotten, zu sagen, unserem lieben Entschlafenen ein dreifaches, kräftiges Ruhe, sanft, sanft, sanft.
Nicht immer sind die Pastoren über die Auftritte der Vereine sehr glücklich. Die 30-jährige Pastorin Christel Lucht aus Mittels:
Wenn dann jemand gestorben ist, kommt der Verein. Meistens nicht nur eine kleine Abordnung, sondern es kommen mitunter sehr viele Leute. Bei der Feuerwehr durchaus schon mal 50 Leute. Sie haben dann einen Kranz und manche Vereine sagen auch noch ein paar Worte am Grab. Sie erscheinen in der betreffenden Uniform. Manchmal wird sogar eine Ehrenwache am Sarg gehalten während der Trauerfeier. Das ist immer ganz merkwürdig.
Stört Sie das?
Ich habe Schwierigkeiten damit umzugehen. Manchmal schon. Ich kann es mitunter ganz schlecht ertragen, wenn dann Leute mit einem Stahlhelm am Sarg stehen.
Das sind jetzt Leute vom Kriegerverein.
Ja, von der Bundeswehr, von der Feuerwehr. Kriegerverein mit den Fahnen. Ich habe den Eindruck, dass alle Gefühle der Trauer versucht werden, in Uniformen aufzufangen. Es sind in diesen Uniformen wenig noch die Menschen zu erkennen, die Gesichter zu erkennen, sondern es ist ja eben der Verein zu erkennen. Die Uniform ist wichtig und alle Gefühle, Trauer, die auch mich bewegt, die wird da einfach geschluckt. Die wird geschluckt in Haltung und in Uniform. Und es ist keine Möglichkeit da, was ich so zum Beispiel eben Tränen oder sich fallen lassen und diesen Sachen Ausdruck zu geben, sondern Haltung ist gefragt. Und neulich ist es passiert, da war jemand verunglückt, ein 21-Jähriger war verunglückt, er musste die letzten Tage noch bei der Bundeswehr ableisten und die Eltern des Verstorbenen hatten sich wohl gewünscht, dass die Bundeswehr antreten würde und sechs Soldaten hielten Ehrenwache und ein Stahlhelm lag auf dem Sarg und die Fahne lag auf dem Sarg und einer dieser Soldaten hat es nicht ausgehalten. Der hat es nicht ausgehalten, diese halbe Stunde da stramm zu stehen, sondern er ist rausgelaufen. Und das ist für mich so ein Ausdruck von Menschlichkeit gewesen.
Pastor Volker Schwenke aus Ochtersum bereitet die Mitwirkung der Vereine bei Beerdigungen keine Probleme.
Ich halte es für sinnvoll. Die Vereine sind ein Teil unseres gesellschaftlichen Lebens hier. In der Kirchengemeinde, wir arbeiten gut miteinander und die Mitglieder der Vereine sind ja auch die, mit denen wir es zu tun haben, also unsere Gemeindemitglieder, und da gibt es eigentlich keine Probleme.
Die selbstverständliche Beteiligung der Vereine zeigt, dass Beerdigungen auf dem Lande immer auch von großer gesellschaftlicher Bedeutung sind. 300, 400 oder gar 500 Teilnehmer beim Trauergottesdienst, das ist in Jemgum, Mittels und anderen ostfriesischen Dörfern durchaus keine Seltenheit. Wenn ein Dorfbewohner stirbt, dann ist das auch eine Angelegenheit des Dorfes. Normalerweise nimmt aus jedem Haushalt mindestens ein Vertreter an der Beerdigung teil. Natürlich herrscht nicht unbedingt bei allen Gästen große Betroffenheit und Trauer. Viele mögen zu dem Verstorbenen eine nur oberflächliche Beziehung gehabt haben. Für die Trauerfamilie kann die Situation mitunter etwas befremdlich sein, wenn nämlich allzu offenkundig wird, dass für die Trauergäste die Beerdigung vor allem eine willkommene Gelegenheit bietet, einmal zusammenzukommen und Neuigkeiten auszutauschen. Wie sich nun in Ostfriesland in Zukunft die Beerdigungsbräuche gestalten werden, hängt nicht zuletzt auch von der Einstellung der jungen Leute ab. Etwa bis zur Jahrhundertwende sahen nicht nur die Alten, sondern auch die jungen Menschen im Tod einen natürlichen und unabwendbaren Abschluss des irdischen Lebens. Diese tabufreie Einstellung beruhte maßgeblich auf dem damals vorherrschenden religiös begründeten Weltbild. Wie sehr der Tod gewissermaßen Teil des Lebens war, lässt sich an einem Detail erkennen. Früher gehörte das Totenhemd ganz selbstverständlich zur Aussteuer. Eine Tatsache, die bei den allermeisten jungen Leuten heutzutage bestenfalls ein Kopfschütteln hervorrufen würde. Was halten die jungen Ostfriesen von der Art und Weise, wie in ihrer Region Beerdigungen gestaltet werden? Denken Sie gelegentlich auch daran, dass Sie eines Tages sterben werden? Ewald Bronn aus Jemgum und Gisela Behrens aus Wiemer.
Also überhaupt keinen Gedanken aufgemacht. Also interessiert mich mir auch noch nicht. Also kein kann nicht sehen, also. Am meisten würde ich da überhaupt keinen großen Trara haben davor, ne?
Ja, man schafft das ja ein bisschen von so Querchen, wenn man da nicht zu gehen und denkt, aber ich würde da befürworten, wenn da nur keinen großen Trara machen, das ist recht, aber gar nichts, wenn man nur in Hus gebaut wurde und dann Verwandten nochmal kommen denen und nochmal Abschied nehmen, doch, da bin ich wahr für. Aber nicht anschließend so diese große Tafeln, so was halt bei uns ist, ein geschnatter Futterbeerdigung. Also da kommen dann Volk, Verwandten, den man überhaupt nicht kennt, mit dem man anders überhaupt keinen Kontakt hat, oder zum Beerdigung. Da kommen sie dann beieinander und der wird hier und sagt dann, da und da, der belebt und so geht uns und die Familie, der sitzt da, ne?
Nögen, Inlergen und Tröstelbär. Trauerbräuche in Ostfriesland gestern und heute. Andreas Wojak schrieb das Manuskript zu dieser Sendung und führte auch die zahlreichen Gespräche mit jenen Ostfriesen, die bereit waren, über diesen heute doch eigentlich sehr privaten Themenbereich bereitwillig Auskunft zu geben. Wofür ich mich von hier aus auch nochmal ganz herzlich bedanken möchte. Besonders bei Uda von der Name und der Auricher Landschaftsrätin Ingrid Buck, die unserem Autor ihre Forschungsunterlagen zur Verfügung gestellt haben. Die musikalische Begleitung hat für uns Pastor Paul Petersen aus Jemgum am Harmonium gespielt. Ton Rolf Rockstroh und Schnitt Jürgen Kunze.